Also, wir haben also gesehen, was da jetzt drinsteckt. Wir haben es ja miteinander besprochen, sollen und müssen, dieser scharfe Unterschied. Das sollen, das man natürlich nicht gerne hört, das will ich auch völlig einräumen. Wir wollen lieber wollen als sollen. Das ist schon wahr, nur stimmt es eben nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir hier diesem Sollen unterliegen, dass das hier auftaucht. Und dann in ihrem Aufsatz über Benjamin schreibt sie dann, dass die Wahrheit so etwas ist, was alles andere auslöscht, ein Wasser, das alles andere auslöscht, weil dann eben nichts zu machen ist, es ist ja zwingend und nötig, wenn sie sagen, nein, es ist ja genau dieses Rufen in die Freiheit hinein. Und in dem Zusammenhang spricht sie dann nochmal von den Philosophen und sagt, dass die eben so eine kreisförmige Bewegung denken, die eben Noesis, Noesios heißt es vom Aristoteles, das Denken denkt sich selber im Absoluten. Und dieser merkwürdige Kreisweg, der hier vorliegt, der die Leute nicht stört, das muss damit zusammenhängen, dass die eben meist hier Nous und Theoria schon mit Erkenntnis übersetzen, während es eben keine Erkenntnis ist, sondern ein sinnhafter Vollzug ist. Er sagt, im Denken, sagt Hannah Arendt, gehe ich eigentlich aus dem Leben heraus und denke außerhalb des Lebens. Und der zweite Punkt, wo man auch außerhalb des Lebens ist, darauf werden wir noch kommen, ist die Liebe. Man sagt, Liebe ist was, was die Weltlichkeit zerstört, nach ihrer Vorstellung. Das geht nicht ins Politische und ins Öffentliche hinein. Erst durch das Kind kommt das Paar wieder zurück in die Welt und wird da wieder zurückgebunden. Sonst ist das eine reine absolute Privatheit. So, da hat sie das halt gesehen, im Unterschied zu Freundschaft und zu anderen Formen. Sie spricht erstmal noch etwas an, was auch kurz angesprochen werden soll, weil auch hier wieder so nochmal von ihr aus ein Widerstand gegenüber der christlich-jüdischen Tradition liegt, nämlich vom Glanz der Macht. Er sagt also, Macht ist eine ganz wichtige Bestimmung. Macht heißt handeln können. Das ist mit Macht gemeint. Macht hat, sagt sie, eigentlich nicht der Einzelne, sondern Macht hat immer eine Gemeinschaft, eine Gruppe. Einer allein hat keine Macht über andere. Allein kann man Autorität haben. Das ist ein schwieriger Begriff, wie der eigentlich zu verstehen ist und zu nehmen ist. Der Einzelne kann Gewalt anwenden. Man kann sogar, die Formel hat sie so gebracht und sagt, der schärfste Fall der Macht heißt alle gegen einen. Und die schärfste Form der Gewalt heißt einer gegen alle. Also die Macht einer Gemeinschaft kann eben den Einzelnen überschwemmen und der verschwindet. Alle gegen einen, das ist Macht. Macht kommt immer von Gruppen oder Gemeinschaften. Gewalt, das kann der Einzelne haben, weil Gewalt Instrumente braucht. Und dieses Buch da über On Violence, das ist eben geschrieben schon unter der atomaren Bedrohung und sagt, wir sind inzwischen so weit gekommen mit der Gewalt, dass das Problem, dass Gewalt bestimmt ist durch Instrumente, denn nur mit Instrumenten kann einer gegen alle kämpfen. Ein Mensch mit einem Maschinengewehr kann eben so und so viele andere in Schach halten und ein Terrorist mit irgendeiner Bombe kann eben so und so viele andere Leute in Schach halten. Das ist die neue Situation bei der Gewalt. Und das Entscheidende bei der Gewalt ist, dass das Verhältnis von Zweck und Mittel sich umkehrt. Zuerst denkt man, man setzt die Mittel im Dienst eines Zwecks ein. Da wir aber keine Voraussicht in die Zukunft haben und nicht sicherstellen können, wie das läuft, und dann kommen immer unvorhergesehene Wendungen in den Verhältnissen vor des Lebens, das führt dann dazu, dass der Zweck zurücktritt und eigentlich die Mittel bestimmend werden. Denn wenn ich mit dem einen Mittel nicht erreiche, muss ich ein anderes Mittel nehmen. Das heißt, das Gesetz des Handelns wird dann vorgeschrieben von den Mitteln. Und im Fall der Atomentwicklung hat das ja dazu geführt, dass damit, das spricht sie auch extra an, dass dann ironischerweise die Kriegführung verunmöglicht wird. Soweit waren wir ja dann gekommen, nicht? Dass man sagt, man rüstet zwar, man rüstet auf, nicht um Krieg zu führen, sondern um den Krieg zu verhindern.
Dass alle unfrei sind.
So ist es, ja eben.
Nicht? Das ist, aber das ist ja nicht unbedingt der Schöpfungsauftrag.
Ach, der Herr Professor, es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es. Ja, toll, vielen Dank. Danke mal so.
Ja,
ja, ein bisschen.
Ja.
Ja. Soll ich Ihnen, ich bereite Ihnen das aufgeblasene drauf. So.
Also, Gewalt unterscheidet sich von Macht dadurch, dass Gewalt ins Gewaltmittel hat. Die Gewaltmittel erlauben es, dass hier die, auf der Ebene der Zahl die Macht eine Frage der Zahlen ist, während die Gewalt ohne das auftritt. So, Gewalt folgt den Mitteln mit der Konsequenz, dass die Mittel über den Zweck herrschen. Zuerst werden die Mittel gerechtfertigt durch den Zweck, aber dann, weil das nicht funktioniert, wird geguckt nach den möglichen Mitteln, die wir haben, und dann läuft das so, wie es läuft. Der eigentliche Weg ist also die Macht, und das ist das, was sie eigentlich fasziniert. Und hier gibt es einen Satz von Augustinus, den zitiert sie von Anfang bis Ende immer wieder, und der heißt, die Civitate Dei steht das im 12. Buch und dann Nummer 20, damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, vor dem es niemand gab. Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen. Anfang ist bei Kant der Name für die transzendentale Freiheit, die Kraft, eine Ursachreihe anfangen können. Wo ich nicht frei bin, stehe ich in einer Kette von Ursachen und das fließt einfach durch mich hindurch. Muss so sein. Während frei sein heißt, einen Anfang machen und dieser Anfang, deswegen nennt Guardini auch die Freiheit Anfangskraft. Und der Mensch ist ein Anfangender und hier kommt das hinein, was sie von Heidegger her tatsächlich neu eingebracht hat, auch in die Philosophie und die Anthropologie, dieser Ausdruck eben, den hatten wir schon gehabt, Gebürtigkeit oder Geburtigkeit. Also, dass der Mensch nicht wie in der Antike als der Sterbliche bestimmt wird, der zwar nicht zum Tode geboren wird, wie es in einem berühmten Brief von Mozart an seinen Vater heißt, wo er sagt, also der Tod ist der Endzweck des Lebens. Nein, der ist das Ende, aber nicht der Zweck, sondern wir werden geboren, um zu leben, nicht um zu sterben. Aber dass sie sagt, nein, wir werden das, nicht bloß, dass wir zum Leben gerufen sind, sondern wir sind gerufen zum Anfangen. Der Mensch wird angefangen als ein Wesen, das dann selber anderes anfangen kann. Das ist das Entscheidende. Mit unter dem Problem, dass man seine eigene Geschichte nicht kennt, weil man die immer nur hinterher erzählen kann. Das ist das, was hier eintritt. Aber nochmal, die eigentliche Stärke von einer Gruppe oder so ist die Macht. Also Macht heißt wollen können, was man und tun können, was man will. Das nennt sie Macht. Und da geht vieles eben erst, und das ist eine Frage der Mehrheit. Und dann gibt es eben auf der anderen Seite die Gewaltsamkeit. Ich würde so unterscheiden, Macht heißt, die Kraft, andere zu bestimmen, im Voraus zu ihrer eigenen Stellungnahme. Und Gewalt heißt, die Fähigkeit, andere zu bestimmen, gegen ihren Willen. Deswegen ist Gewalt natürlich was Unangenehmes. Nur ist es so, dass eben Gewalt, weil es eben gegen den eigenen Willen ist, in einer Zeit, wo wir von der Autonomie her denken, Gewalt das eigentlich Üble selber ist. Also es gibt ja von dem Schweizer da mit der Macht, jetzt ist der Name schon wieder weg, wenn man ja schon wieder ein, wenn er nicht einem von Ihnen einfällt, der Schweizer, der mit seinen Vorlesungen da für 4 Leute, die er gehalten hat, da über die Macht, der sagt, die Macht ist das Böse. Und das finde ich, das ist falsch. Macht ist zwar eine schreckliche Versuchung, aber sie ist nicht einfach böse. Aber Gewalt ist heute für die Leute eigentlich das Böse. Und das reicht ja bis dorthin, dass hier die Bibel in der Einheitsübersetzung verfälschend übersetzt ist, indem dort steht, selig, die keine Gewalt anwenden. Und das ist eine gezielte pazifistische Verfälschung der Bibel, denn im Original steht dort, Makarioi hoi pra eis. Lateinisch heißt das Beati Mites, also selig gepriesen diejenigen, die sanft oder milde sind. Und aus dieser Haltung, an sich geht es bei allen Seligkeiten um die Haltung, außer einer Seligpreisung, nämlich selig die Friedensstifter. Da geht es wirklich um ein Handeln, einen Frieden zu stiften. Bei allen anderen ist eine Haltung selig gepriesen. Und hier hat eine pazifistische Gruppe offenbar, in dieser Übersetzergruppe da in Trier, da das reingefälscht. Und da heißt es jetzt selig, die keine Gewalt anwenden, sodass nach den Soldaten, die man ja nach höchstrichterlichem Erlaubnis in Deutschland Mörder nennen darf, eben auch die Polizisten nicht mehr in den Himmel kommen und Jesus selber Probleme hat, nachdem er sich da mit der Geißel daneben benommen hat bei der Tempelreinigung. Nicht? Das muss man ja sehen. Ein Sanftmütiger kann nämlich, wo es hingehört, Gewalt anwenden. Und die Seligsprechung sagt nicht selig, die keine Gewalt anwenden, sondern selig, die also die Grundhaltung des Wohlwollens, der Milde haben. Sanftmut ist ein etwas unglückliches Wort. Pieper beschwert sich da auch drüber und sagt, das klingt irgendwie so komisch, wir haben halt kein anderes Wort. Deswegen habe ich das Lateinische mal gesagt, Mites heißt das. Also milde wird das dann meist übersetzt, wenn Sie im Lexikon nachgucken. Das ist also einfach, das heißt, wir haben inzwischen, machen wir die Gewalt selber zum Bösen, sodass dann da herauskommt, alle Gewalt ist eigentlich immer schon Gegengewalt, das ist dann Sartre, dass er sagt, wir Menschen sind eigentlich alle gewalttätig gegeneinander. Warum? Wegen der Rarité des Choses, wegen der Knappheit der Mittel. Es ist nicht genug für alle da, sodass jeder für die anderen und alle anderen für ihn eigentlich zu viel sind. Das ist ein berühmtes de trop, das zu viel. Wieder auch aus seiner Lebenserfahrung, dass er sich als zu viel vorkam, nach dem frühen Tod seines Vaters und mit der noch jugendlichen Mutter, die dann zurück in den elterlichen Haushalt ging, und wo er so das Gefühl hatte, er muss dauernd beweisen, dass er da ist und dass es nötig ist, dass er da ist. Deswegen muss er da eigens was leisten und was tun und da auftreten gegenüber dem beherrschenden Großvater. Und hat also diesen Gedanken, die eigentliche Form der Welt ist, dass man zu viel ist. In seinem ersten Roman mit dem bezeichnenden Titel Der Ekel, da wird das erfahren, dass er da im Park sitzt und dann kommen so die Wurzeln von der Esskastanie aus dem Boden raus, so schwarz und quellend oder so, sagt mit einem Wort de trop, zu viel. Nicht, dass das da ist. Und das gilt für das Leben am stärksten, wo dann eben dieser eine Franzose dann sagt, dass das Leben überhaupt der Kitsch der Materie ist. Was man noch ertragen kann, ist das Kristalline, aber alles andere kommt schon nicht in Frage. Und schon gar nicht das Vitale. Er beschreibt dann so, wie die Hand aus dem Ärmel raushängt, als ein Tier mit so einem dicken Bauch oder so, nicht? Sieht das so da so liegen oder so und schildert das so ausführlich, wie das ist. Und dass er sagt, das ist eben Ekel, das zu viel sein. Und in seinem späteren Buch dann, was ich da jetzt zitiert habe, das ist aus der Kritik der dialektischen Vernunft, wo er eben jetzt sagt, hier ist es zwischen den Menschen jetzt, jeder ist eigentlich überzählig und zu viel, sodass man eigentlich hier immer auf Leben und Tod ausgeht. Und sagt, und er gibt ein ganz einfaches, primitives Beispiel, sagt er. Die Leute, die da morgens um 9 an der Place de Saint-Germain stehen, um mit dem Bus zur Arbeit zu fahren. Und es sind immer mehr Leute, als Plätze im Bus frei sind. Und niemand redet eigentlich mit dem anderen. Nun haben das die Franzosen so gelöst, dass wenn man da kommt, man eben eine Nummer zieht. Und eben die Ersten mit den Nummern können rein. Da muss sich also niemand dann da irgendwie sonst dann noch aufregen. Aber das eigentlich steckt da drin diese Grundhaltung, eigentlich will man den anderen beseitigen. Und deswegen sind die Menschen prinzipiell gewalttätig und unmenschlich, weil jeder dem anderen den Platz an der Sonne wegnimmt. Das ist das, was er da ausführlich schildert. Die Menschen sind wesentlich unmenschlich. An diesem simplen Beispiel jetzt da der Leute, die da stehen. Hannah Arendt geht darauf ein in ihrem Buch über Gewalt und Macht. und sagt dann, das ist ja blödsinnig, wie der übertreibt, wenn man da jetzt der Bus voll ist, dann fängt man doch nicht gleich an zu foltern. Wo ich dann schon meine, das ist ein bisschen zu simpel, die Antwort. Da ist sie dem Sartre auf den Leim gegangen, denn der Sartre hat extra gesagt, ich nehme jetzt extra ein ganz banales und äußerliches Beispiel, aber er hat das andere vorher deutlich geschildert hinsichtlich der Rate des Shows, der Knappheit der Mittel und wo dann eben die Kämpfe darüber ausbrechen. Sei es über das Land, über die Plätze, sei es, was demnächst ja kommen wird, irgendwann übers Wasser oder wie immer, nicht, weil das eben nicht für alle reicht. Und dass man sehen muss, wer nimmt es jetzt dem anderen weg, wie läuft das eigentlich und die Großen fressen die Kleinen. Nicht, dass man einfach gucken muss und sagt, von dort her ist da dieses Bild da. Und sie meint, nein, wenn man da eben miteinander redet oder so, dann müsste das schon gehen. Und ist also ganz für diese Form der Macht und den Glanz der Macht, weil das die Rolle gespielt hat in der Antike. Es kam darauf an, in der Öffentlichkeit bekannt und gewusst zu werden, einen Namen zu haben in der Öffentlichkeit. Und dann wendet sie sich nochmal ausdrücklich und scharf gegen die jüdisch-christliche Tradition, die das nicht wahrhaben will. Die es nicht mit dem Glanz der Macht hat, sondern sich eben da zurückzieht und sagte, das geht eben nicht. Die Tyrannei will dann die Macht durch Gewalt ersetzen. Über Gewalt haben wir gesprochen, mit diesen Mitteln dann zur Knechtung der anderen. Also für die Griechen sind die Helden, ist die Polis das da, die ist die Bühne für den Auftritt und für die Bewahrung dieses Auftritts, das dahin gehört. Und die Juden und Christen, also die haben es leider damit nicht so, sondern die können dann deswegen dann auch nicht handeln und wirken, weil sie auf diesen Glanz der Macht verzichten. Das müsste ja eigentlich mit hineingehören. Und das wäre also der Ort, der hingehört, der Glanz. Ich zitiere hier, sie spricht ausdrücklich in Vita Activa, das platonisch-christliche Misstrauen gegen den Glanz, der Macht eigen ist. Also dass da zu wenig Sinn dafür da sei. Und der Stolz ist jetzt eigentlich nicht eine Sache für das, was man getan hat, sondern für das, was man ist. Also darauf kommt es an. Und sodass sie beim Platon auch meint, dass da immer schon Ansätze zur Gewalttätigkeit da sind, mit dieser Zweckmittelperspektive. Aber eigentlich müsste man ausgehen von dieser eigenen, von dem eigenen Wert, dem eigenen Sein. Und damit besteht es dann. Eigentlich ist der Mensch als Einzelner überhaupt nicht frei, sondern das geht eben nur im Miteinander. Jetzt geht es ja aber dann doch, um wieder positiv zu werden, auf zwei Dinge ein, die sie sehr stark macht, und das freut mich, nämlich Verzeihung und Versprechen. Das sind zwei ganz wichtige Punkte, die hineingehören, das Verzeihen und das Versprechen, was zum Handeln gehört. Haben wir gesagt, Arbeit, Herstellen, Handeln, hat man noch in Erinnerung, nicht? Aber Poiesis und Praxis, also die Praxis, das Handeln. Und zum Handeln gehört eben nun ganz entscheidend erstmal das Miteinandersein. Und Verzeihen wie Versprechen sind Dinge, die nur gemeinsam möglich sind. Da kommt ein Text von ihr, den ich sehr oft auch schon zitiert habe, auch so in Dingen, auch hier immer wieder mal, dass sie sagt, man kann sich selbst kein Versprechen geben und man kann sich selbst nicht verzeihen. Das eine wie das andere ist unverbindlich wie Gebärden vor dem Spiegel. Das reden zwar die Leute so, sagen, ich kann mir doch da was versprechen oder ich kann mir doch verzeihen oder die Leute sagen, das kann ich mir nicht verzeihen oder so ähnlich. Sagt, im Ernst geht das nicht. Das redet man zwar so, aber das ist dann gekränkte Eitelkeit oder dies und jenes, aber eigentlich geht das nicht mit sich selbst. Das geht beides nur gegenseitig. Wenn ich mir vornehme, ich verspreche, mir vornehme, morgen früh aufzustehen um 5, dann ist es meine Sache, ob ich morgen sage, warum eigentlich? Wenn ich es wem anders versprochen habe, bin ich im Wort. Sei es also vom anderen Menschen, sei es in einem Gelübde, für den er an Gott glaubt, also Gott gegenüber oder wie immer. Aber ich brauche jedenfalls, ist das nicht einfach ein Selbstverhältnis. Und genauso kann ich mir selber in dem Sinn nicht vergeben. Was soll das heißen? Wenn ich es getan habe, wer ist denn das Ich, der sich hier jetzt angeblich vergibt? Ne? Wie soll denn das gehen? Die Sache ist nur die, dass ich mich über mich schäme oder über mich ärgere. Das gibt es natürlich. Beärgern gehört sowieso das Sich dann dahin. Nicht? Deswegen ist es schon ganz deutlich, dass man das besser lassen sollte. Und dann sagt er auch extra, dass dies durch Jesus von Nazareth in religiösem Kontext entdeckt worden ist, rechtfertigt nicht, diese beiden Begriffe, vor allem für die Verzeihung gilt das natürlich, in einer Klärung des Politischen davon zu schweigen. Sondern es gehört hier natürlich auf jeden Fall mit hin. Und dann wird es wieder fragwürdig. Sie sagt dann, dass Jesus gegen die Pharisäer vertreten hat, dass nicht bloß Gott, sondern auch die Menschen vergeben können. Da liegt dann jetzt wieder von ihrem Missverständnis vor, weil tatsächlich Jesus davon spricht, dass der Menschensohn vergibt. Menschensohn heißt natürlich an sich Mensch. Jetzt kommt es aber darauf an, was damit gemeint ist. Und es ist die letzte Literatur, die ich jetzt kenne, die ich wirklich sehr wichtig finde, das ist ein... Wie heißt der jetzt wieder? Ach, fällt mir gleich schon wieder ein. Borajo oder so ähnlich. Nachher wird es noch ganz klar. Also ein russischstämmiger, wie man seinem Namen hört, amerikanischer Rabbi, der ein Buch geschrieben hat über Jesus und zeigt sehr schön an den Belegen, dass bei den Texten, wo von Gottes Sohn die Rede ist, natürlich nicht Gott gemeint ist. Sondern Gottes Sohn ist Israel, Sohn Gottes. Sohn Gottes sind die Könige Israels immer. Und Sohn Gottes ist auf einen Schritt weiter auch jeder Gerechte. Das ist nichts Besonderes. Das Wort Menschensohn aber verwendet er nur für den menschgewordenen Gott. Sodass man sich da nicht täuschen darf. Und die Hannah Arendt ist halt keine Theologin, die weiß das nicht. Wenn da von Menschensohn die Rede ist, ist es ja immer als der Sohn Gottes gemeint. Jetzt nicht im metaphorischen Sinn wie bei Sohn Gottes nochmal, Israel, die Könige, die Propheten oder irgendwer, sondern eben er selbst. Und deswegen ist das tatsächlich ein Gottesanspruch, mit dem die Pharisäer zu Recht sich auch empören. Als er da Markus 2 sagt, deine Sünden sind dir vergeben, wo die sagen, das kann doch nur Gott. Völlig klar.
Ja, aber vielleicht, wir werden ja im Vater Unser aufgefordert, auch zu vergeben.
So ist es. Insofern könnte das schon drinstecken. Die Frage ist, was wir jetzt wirklich können. Nicht? Sie beschreibt Vergebung so, dass sie sagt, wir machen uns gegenseitig von den Folgen unserer Taten, entbinden wir uns. Das gibt sie also an als Lösung, während ja eigentlich Vergebung Neuschaffung bedeutet. Das taucht bei ihr nicht auf. Das kann man sehen bei den Propheten, wo immer gesagt wird, oder wo Gott sagt dann, ich nehme euch das Herz von Stein aus der Brust und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Also an sich will derjenige, der um Vergebung bittet, ein neuer Mensch werden, ein neues Herz, eine neue Schaffung. Paulus sagt das auch, kainektisis, also eine neue Schöpfung. Deswegen können tatsächlich Menschen gut sein lassen und weitergeben, was ihnen so gegeben worden ist, aber sie können nicht im eigentlichen Sinn vergeben, weil wir nicht neu schaffen können. Also ich finde nach wie vor, ist das das Tollste, was Menschen können, einander vergeben. Deswegen auf der Staatsebene kann das nur der König oder der Kaiser oder eben der Bundespräsident Gnade vor Recht ergehen lassen. Nicht? Das ist die Begnadigung, die dort möglich ist. Und so ist das auch von der Paarbeziehung angefangen. Das Größte, was der Mensch kann, vergeben. Aber die Frage ist, wie weit wir eben dieses göttliche Vorrecht haben. Wir können nicht den anderen neu schaffen. Und der andere kann uns nicht neu schaffen. Er kann uns kein neues Herz geben. Und das kann man zeigen, zum Beispiel an der Reflexion von Scheler, an der Reue. Wenn er sagt, Reue sagt im ersten Schritt, was habe ich da getan? Und sagt er in einem zweiten, tieferen Schritt, was bin ich für einer, der sowas tun konnte? Und dann will ich eigentlich in der Bitte um Vergebung nicht der bleiben, der sowas tun konnte. Weil es eigentlich ums Sein geht, sondern ich will eben eigentlich jemand sein, der das nicht mehr kann, weil es für ihn nicht in Frage kommt. Und dieses neue Herz, wie das da genannt wird, das kann uns eben hier keiner geben, weder wir uns selbst noch der Partner. oder so, das nicht zu haben.
Und doch hat das Beispiel von der vom Verzeihen können unter Umständen das ausgelöst, was man ja heute über die Demokratie sagt. Also erstmal noch nachgeholt, im Verzeihen habe ich ja auf einmal eine Möglichkeit, die jetzt meinen Rachegeist nicht zulassen wird.
So ist es.
Schließt sich ja aus.
Ganz klar.
Da gibt es nur eines. Ja. Es gibt also nicht die Freiheit der Wahl. Und die Freiheit der Wahl ist ja das eigentlich, was jetzt die Demokratie versucht zu stärken, positiv zu stärken. Ja. Freiheit fängt an, wo ich eine Wahl habe.
Aber die habe ich hier auch.
Ja, die habe ich da auch.
Ja, nicht zwischen Rache und Vergebung, sagt sie auch ausdrücklich, sondern zwischen Strafe und Vergebung.
Naja, dass man eben merkt, jetzt gibt es ja den Punkt. Also ich komme dahin, dass ich merke, ich habe eine Wahl,
ja.
Ich spüre Freiheit.
Ja, so ist es. Genauso.
Leichter macht.
Ja.
Jetzt gibt es aber den Punkt, da gibt es ja die beiden unter. Schließe ich jetzt an, wo wir aufhörten, also vor der Pause jetzt. Ja. Dann gibt es ja die andere diametral dagegen stehende Meinung, auch Nietzsche zum Teil vertritt das ja manchmal vehement. Ich habe in Lebenssituationen keine Wahl.
Ja. Mhm.
Also es gibt viele Situationen, wo überhaupt gar keine Wahl ist. Und er nennt es trotzdem frei.
Ja, die Frage ist eben, ob es das wirklich
frei,
gibt.
Ich bin wirklich in so einer Situation, so am Leben dran bin, dass ich gar keine Wahl mehr habe. Ja. Ich will leben. Also solange ich noch frage, leben oder nicht leben oder so oder so, das ist gar keine Freiheit. Sozusagen ist es fast, die Freiheit ist dann fast ein Zustand, wo mir das abgenommen ist.
Also ich sehe es halt eben nicht so, sondern ich sage, ich habe ja gerade immer da noch die Möglichkeit, zum Beispiel mein Leben zu opfern oder mich durchzusetzen, wenn ich frei bin. Wenn ich eben unfrei bin, das hat ja der Hegel dann da durchgeführt in der Phänomenologie, dann bin ich eben ein Knecht, dann bin ich unfrei. Wenn ich die Todesangst nicht überwinden kann, dann ist tatsächlich die Freiheit weg und dann stimme ich Ihnen zu. Nur bin ich dann eben aber, ist auch die Freiheit weg und habe ich eigentlich gegen meine Würde gehandelt. Und bin also in der Sprache übrigens auch des Hebräerbriefs, dort steht nämlich drin, dass Gott die Menschen befreit hat aus der Knechtschaft, in der sie lebenslang die Angst vor dem Tod hält. Also die Todesangst haben wir alle. Die Frage ist, ob wir uns von ihr so bestimmen lassen, dass wir uns davon korrumpieren lassen. Also wir sagen, irgendwie sich durchfretten, gut oder böse, die Hauptsache, ich bleibe am Leben oder so, nicht? Sondern ich nehme eben unter Umständen den Tod auf mich, weil ich mich eben nicht erpressen lasse durch die Todesangst.
Ja, aber wenn ich jetzt Soldat bin, draußen aus dem Feld, das gegenüber Erster Weltkrieg kommt jetzt Zweiter Weltkrieg, ist ja fast absurd, dann muss ich schon vorher die Entscheidung treffen, gehe ich da hin oder nicht.
Weil so ist es.
Gegenüberstehen kann ich mich ja dann praktisch nur erschießen lassen oder den anderen erschießen.
So ist es.
Also recht viele Möglichkeiten
gibt's mehr gibt es nicht, aber die habe ich genau. Das sind aber zwei.
Ja, ja, das sind. Ich kann es im letzten Moment meine Brust öffnen und mich erschießen.
Genau so.
Aber das verstehen wir dann nicht unbedingt im modernen Sinne als Freiheit.
Ja, im modernen Sinn schon gar nicht. Das ist ja eben genau, dass wir die wirklich verstehen als Beliebigkeit, während hier gesagt wird, der Ernstfall der Freiheit ist tatsächlich, um den ersten Buchtitel von Kierkegaard zu nennen, entweder oder. Und da regt sich natürlich die Zeitgenossenschaft auf. Die nennen das Erpressung durch Alternative. Was meinen Sie, wie oft man mir das schon entgegengehalten hat? Wie man höre, also Erpressung durch Alternative, wo ich sage, tut mir leid, ich habe die Welt nicht eingerichtet, ich sage nur, es ist so.
Metaphorisch gesprochen, ich stürze.
Ja.
Im Sturz bin ich, wenn ich schon eine bestimmte Grad von Schieflage habe, nicht mehr
frei.
Fähig,
so ist es.
Nicht zu stürzen.
Genau so.
Es drückt ein bisschen die Situation natürlich der Menschheit aus. Also
ja, eben nur ein bisschen, denn wenn ganz, dann wären wir keine Menschen schon mehr. Der entscheidende Punkt ist genau, und das finde ich, hat Hegel eben so deutlich gemacht, dass gerade auch nochmal in der Situation, wo es auf Leben und Tod geht, da sich eigentlich die Sache zuspitzt. Und deswegen waren die letzten Enzykliken, zum Beispiel Johannes Paul II., haben immer mit dem Martyrium aufgehört. Das heißt, aufgehört haben sie immer mit einem Aufblick auf die Mutter Gottes. Das, aber vorher kommt immer die Rede vom Martyrium in den großen Exzessitien. weil das tatsächlich die Erprobung ist. Das ist kein Wahrheitskriterium, denn jemand kann auch für etwas Falsches sterben. Das muss man schon einmal unterscheiden. Aber dass das der Punkt ist, so der Ernstfall der Freiheit und der eigenen Souveränität, das, glaube ich, kann man und muss man so sagen.
Oder aber sollte man. Muss es nicht doch auch dann eingeübt sein, ein gutes Stück?
Das gilt sofort.
Es gibt ja den natürlichen Reflex, eben, sich zu schützen.
Genauso.
Nach einem Sturz gibt es ja das immer noch,
so
diese
ist es.
Freiheit.
Dass, ich dass man ordentlich fallen kann, ja eben. Nee. Ja, wem sage ich es? Ja eben. Nee, ganz klar. Deswegen muss geübt werden. Und deswegen ist Askese ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn es nicht demokratisch ist, also jetzt demokratisch ist natürlich auch sehr unfrei, aber wie in der Nazizeit, die größte Überzeugungskraft ging ja letztendlich dann davon aus, in der Handlungsweise, dass mit physischer Gewalt gleich geantwortet wird.
So ist es, genau so.
Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit, jetzt mit dem zu sprechen.
Ja,
das macht man nicht oder so.
So ist es.
Es wird ja sofort
draufgeschlagen. Genau so.
Und das kann ja auch im ersten Mal passiert in Dessau, nach der Wende.
Ja,
da waren es so ziemlich Neonazis und so. Da sagte die Begleitung von mir, sagte, geh nur weg, weil du kannst jetzt, die waren so drauf. Also
ja, da kann man nichts machen. Ist mir auch mal so gegangen in Erfurt.
Man sollte ja nicht unbedingt auch, und das ist ja Neuzeit auch, sonst würden wir uns vom Islam nicht unterscheiden.
So ist es.
Wir sollen ja keine Märtyrer, also nicht auf Märtyrer machen.
Das hat die Kirche immer gesagt, Nee, das war ein ganz wichtiger Punkt. Weil zumal das ja dazu führte, dass die da wirklich das sich so vorgedrängt haben, in der Regel dann abgefallen sind. Weil man darf sich dazu nicht drängen, sondern man muss also versuchen, sich dem zu entziehen, haben die großen Lehrer immer gesagt. Gut, es gibt ja diese etwas merkwürdige Geschichte von dem berühmten Ignatius, also jetzt nicht von Loyola hier, sondern von damals, dieser Bischof Ignatius, der ja auf dem Weg war nach Rom, zum Märtyrertod, und der hat ja seiner Gemeinde geschrieben, also ich flehe euch an, ihr dürft mir da nicht dazwischen kommen und mich vor den Löwen bewahren oder so, nicht, sondern ich dürste also danach das Martyrium zu erleiden. Aber auch der hat sich ja vorher, also erstmal, da war es dann schon in der Situation drin, er war jetzt da unterwegs, nicht? Aber sonst die Leute, die sich da extra hindrängten, die sind zum großen Teil dann eben doch schwach geworden. Und deswegen war ganz klar, nein, man hat sich zu schützen, solange wie man kann. Wie der Thomas Morus zum Beispiel, der hat alle Finden angewendet, solange wie es ging. Und wie es nicht mehr ging, dann geht es eben nicht mehr.
Weil sonst fällt ja auch die Achtung vor dem Leben weg.
So ist es, genau so. Ja, ja, ja. Nein, das gehört auf jeden Fall hinein. Aber
und
dann läuft zu...
In der christlichen Geschichte, um das noch anzuhängen, geht ja der Jesus auch nochmal in die Natur raus oder aus den menschlichen,
so ist es, ja,
zerstörerischen Gelüsten, die er schon spürt.
So ist es.
Und weil es ja auch nicht an der Zeit ist. Also man muss ja das.
Genau so, das ist ja sein Wichtiger. Wann ist die Stunde?
Ja. Das hat eben
genau so.
Zeit, wenn man so will.
Ja, nee, muss man so sagen. Muss man sagen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nee, der gehört hin. Also wir waren erstmal noch bei der Verzeihung. Also er sagt, das wird hier übernommen und dann kommt das Versprechen und dann spricht sie da, also sagt sie, bei den Christen kommt also jetzt da die Liebe ins Spiel und sie verweist dann da auf Lukas 7, 47. Das ist ja diese merkwürdige Stelle, über die wir schon mal gesprochen haben. Das ist die Geschichte, wo da eine, die stadtbekannte Dirne kommt, während Jesus da zu Gast bei einem Pharisäer ist und sie salbt ihn mit Öl und sie trocknet ihn ab mit den Haaren und all dem. Und dann sagt er am Ende, ihr ist viel vergeben, weil sie viel geliebt hat. Das ist dieser berühmte Vers, das ist also Lukas 7, 47, denn der Pharisäer, der ihn da eingeladen hat, der Simon, der sagt, wenn der ein Prophet wäre, dann müsste er eigentlich wissen, wer das hier ist und was ist denn da los. Und dann schreibt der Evangelist, Jesus hat das natürlich gemerkt, was der denkt, und spricht ihn einfach an und sagt, Simon, ich möchte dir gern was sagen. Und dann sagt er, als ich gekommen bin, hast du mir kein Wasser gegeben für meine Füße, aber sie hat mit ihren Tränen meine Füße also gewählt und sie hat mich abgetrocknet mit ihren Haaren. Und dann sagt er eben, weil sie viel geliebt hat, ist ihr viel vergeben worden. Und dieser Satz wird ja dann zu einer ganzen Liste von Erzählungen über die guten Dirnen. Also da gehört so ein Film hin wie Irma Ladus und da gehört hin von Dostojewski der Rodion Raskolnikow, also Verbrechen und Strafe, die Sonja Marmeladova. Das heißt, weil die, also die Liebe haben, deswegen wird ihnen verziehen. Und ich behaupte, dass das einfach falsch gelesen ist. Das ist an der Stelle gar nicht gemeint. Jesus sagt hier überhaupt nicht, der wird vergeben, weil sie viel geliebt hat. Sondern er sagt, doch, so hat er es ja wörtlich gesagt. Aber was heißt dieser wörtliche Satz? Und da gebe ich Ihnen zwei Parallelen dazu. Die eine Parallele heißt, dort ist Feuer, weil Rauch ist. Und der andere Satz heißt, dort ist Rauch, weil Feuer ist. Ja? Der Satz, dort ist Rauch, weil Feuer ist, ist der seinsmäßige Zusammenhang, der Sachbeweis. Weil dort Feuer ist, gibt es Rauch. Der Satz, weil dort Rauch ist, ist Feuer, ist ein Erkenntnisgrund und kein Sachgrund. Weil ich dort das Rauch sehe, sehe ich das Feuer. Und dieser Satz ist hier gemeint. Das heißt, der Pharisäer, weil der behauptet, ihm sind keine Sünden zu vergeben, liebt er auch Jesus nicht und kümmert sich nicht um ihn. Dass diese Frau ihn so liebt, zeigt eben gerade, wie viel ihr vergeben worden ist.
Also in meiner Übersetzung steht hier auch, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe.
Das ist eine tolle Übersetzung. Die ist richtig. Ja, was ist das für eine Übersetzung?
Das ist diese neue Genfer Übersetzung.
Ja, schön, schön. Denn das ist genau richtig.
Wer nicht vergeben wird, der liebt auch.
So ist es, genau so. Ja, ja. Ja, ja. Also,
ist
aber
nicht
drin? Nein, nein. Normalerweise, auch ich habe den griechischen Text jetzt nicht so im Kopf, dass ich ihn wortwörtlich jetzt sagen kann. Hier ist es wirklich verdeutlicht übersetzt. Wunderschön, wunderschön. Das ist gemeint. Aber die meisten Leute, ja, wenn Sie es bitte nochmal vorlesen.
Ja, also er sagt, sie hat mir meine Füße gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.
Genau so. Das ist gemeint.
Und sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben.
So ist es. Und das geht aber völlig unter. Und fragen Sie mal so normale Christen, die erzählen Ihnen alle was anderes.
Aber es ist ja auch die Logik der Geschichte.
Ja, natürlich.
Sonst hätte er eine andere Geschichte erzählt.
Ja, eben. Ja, ja, aber so wird es eben verstanden. Der dreht manchmal nämlich die Sachen rum, ja, in der Weise. Genau wie bei der Frage nach dem Nächsten. Wer ist der Nächste? Und dann wird nicht gesagt, der Nächste ist der unter die Räuber gefallene, sondern der Nächste ist der Samariter. Also Jesus macht solche Geschichten und die normalen Leser, auch Theologen, die da eigentlich dort den Text vernünftig lesen sollten, lesen da irgendwie drüber weg oder merken das nicht. Und hier ist eine ganz klassische Stelle, ich habe einfach ein paar Beispiele genannt, wo dann so die ganze Dirnenromantik draus gemacht wird, steht überhaupt nicht da. Der wird nicht vergeben, weil sie liebt, sondern daran, wie sie liebt, sieht man, dass sie weiß, was ihr alles vergeben worden ist. Und das soll den Pharisäer zum Nachdenken bringen. Der sagt, ja, ja, du liebst mich nicht, weil du ja auch meinst, du schuldest mir nichts. Es war ja nichts zu vergeben, denn du benimmst dich ja immer anständig. Du bedankst dich noch feierlich bei Gott, dass du also so toll bist oder so. Ne? Also das muss man sehen. Und das finde ich erstaunlich. Also Genfer, so sagten Sie.
NGÜ heißt das. Das gibt es also. Neue Genfer Übersetzung.
Neue Genfer Übersetzung.
Das ist sogar beim Amazon und so gibt es.
Ah, ja.
Das wird auch immer ganz nett verschickt. Da sind dann so Bände drumherum, so nach dem Motto, das ist ein spannendes Buch. Und auf der ersten Seite kann man sagen, wenn es jemand findet, darf er es behalten.
Ach so.
Und so.
Ach so.
Das ist ganz lieb.
Ganz interessant.
Aha. Neue Genfer, ich habe nicht rausgekriegt, also es ist offensichtlich keine Sekte offensiv dahinter, aber es heißt Neue Genfer, man hört es ganz oft.
Vielen Dank, neben muss ich also doch dem mal nachgehen.
Es gibt ja so Online-Bibeln von Olive.
Ja, eben.
Und
ja, klar.
Normal,
ja.
Kostenlos, ja. Aber nur diese Eisfelder und
ja, so ist ja.
Ja. kann man halt dazu kaufen und diese LED-Lüten ist also...
Also ich habe, in meinem Programm ist die nicht drin. Ich habe also Bible Works und da habe ich, ich weiß nicht, also ein Dutzend Übersetzungen, also Hebräisch und alles Mögliche da drin, aber die eben nicht, weil es auch schon älter ist, was ich da
auch
habe.
Wunderschöne Ausgaben bei Amazon, die kostet immer so 15, 20 Euro oder was, aber es ist wirklich auch ganz... Leider sind die Psalmen nicht drin und so. Es ist bestimmt, es tut sich ziemlich stark aufs Neue Testament.
Ach so, ja.
Aber mir haben so viele Stellen so gut gefallen. Man kann ja mit diesen elektronischen Sachen kann man ja immer springen.
So ist es, ja.
Und hat
es
mir irgendwann so gefallen, dass ich gesagt habe, das nehme ich jetzt mal als Standard.
Als ganz runde Asche. Aber nur Neues Testament, sagen Sie eben.
Ja.
Ah, ja.
Man sollte ja nicht vergessen, dass es ein scharfer Angriff gegen den Philister ist.
Ja, eben. Ja.
Der eben nicht begehrt, deshalb nicht will und nicht liebt.
Ja, ja, genauso, der liebt nicht, weil ihm nicht vergeben worden, weil er meint, ihm sei nichts vergeben worden, er schuldet nichts. Nicht?
Ja, ja, schön.
Und das ist genau der Hintergrund, der hier ins Spiel kommt. Nicht? Und das spricht sie da an und jetzt geht es bei ihr dann so weiter, dass sie sagt, wenn die Liebe ins Spiel kommt, dann ist sowieso alles anders, nicht weil sie alles versteht und sich Recht und Unrecht vermischen, sondern weil ihr, ich zitiere, in den äußerst seltenen Fällen, wo sie sich wirklich ereignet, eine in der Tat so unvergleichliche Macht der Selbstenthüllung und so ein unvergleichlicher Blick für das Wer der Person in dieser Erhöhung eignet, dass sie mit Blindheit geschlagen ist in Bezug auf alles, was die geliebte Person an Vorzügen, Talenten und Mängeln besitzen oder an Leistungen und Versagen aufzuweisen vermag. Das ist ihre Antwort. Ich erlaube mir dazu sagen, das ist eine charakteristisch weibliche Sicht von Liebe, die daherkommt. Und die finde ich also nicht ganz korrekt. Ich finde, es geht nicht darum, dass die Liebe da blind wird für das, was der andere tut, sondern dass sie sehend wird dabei und es trotzdem tut. Also das ist merkwürdig, dass sie auf diese, das ist aber ihr Liebesbegriff, weil sie sagt, Liebe heißt eben dieses Verbrennen der Welt zwischen den beiden. Und das ist, hat überhaupt nichts mit Öffentlichkeit oder so zu tun. Und da zählt überhaupt nicht, was einer tut oder nicht tut. Und das finde ich nicht richtig, dass das daraus kommt.
Das war wunderbar, dass Sie es zitiert haben, so nach dem Motto, wenn dann das Kind kommt, dann kommt das
langsam. So ist es, so sagt sie ausdrücklich.
Das muss ja sein, dass sie aufs Kind nochmal die Liebe richtet. Und dann
ja, meine ich doch auch, ja, ja. Also das ist eben merkwürdig, das gehört halt nochmal zu ihrer Sicht der Dinge und ist halt auch ein Mensch und der macht eben auch Fehler und ist da fehlerhaft. Aber deswegen sagt sie eben ausdrücklich, die Liebenden sind weltlos. So steht das da in Vita Activa, Seite 327. So wie das Denken weltlos ist, so ist also die Liebe auch weltlos. Das sind einfach nur die zwei außerhalb des ganzen Kosmos, hängt natürlich damit zusammen, dass sie sich da auch mit Heidegger da erstmal verstecken musste, sie als junge Studentin und er als so und so viel älter und verheirateter Mann mit Kindern, nicht? Das alles, das kommt dann natürlich auch nochmal mit hinein. Und dann meint sie, während das Versprechen, anders als das Vergeben, ja tatsächlich dann in der Politik eine Rolle spielt, diese Unsicherheit der Zukunft, der Preis für unsere Freiheit ist, das ist nämlich genau das Problem, nicht? Sagt, das ist der Preis für die Freude, nicht allein zu sein und für die Gewissheit, dass das Leben mehr ist als ein Traum. Und da jetzt ein Versprechen geben können, da verweist sie auch ihrerseits auf Nietzsche, der ja eben gesagt hat, dass man sein Wort geben kann und verlässlich sein kann, das ist eigentlich der Ruhm und die Würde des Menschen. Wir hatten den Satz schon mal, wo er sagt, der Mensch ist der Versuch der Natur, ein Wesen hervorzubringen, das ein Versprechen geben kann. Und bei einem Versprechen muss ich ja nicht nochmal eigens versprechen, dass ich es halte, sondern Versprechen heißt eben, ich verpflichte mich dazu, es zu halten. Das ist kein zweiter Akt, das ist der eine Akt. Ich bin frei, ein Versprechen zu geben, aber ich bin nicht frei, ein Versprechen gegeben zu haben. Das ist der entscheidende Punkt. So dass ich da jetzt eben gebunden bin und das dort mit hineingehört. Also der Gang der Notwendigkeit wird hier durchbrochen im selben Sinn wie mit dem Müssen und dem Sollen. Nicht? Also wir haben hier diesen Ernst der Freiheit, der hier eintritt, sodass er sagt, einzig in solcher Verantwortlichkeit erscheint, dass Menschen zwar sterben müssen, aber deshalb noch nicht geboren werden, um zu sterben, sondern im Gegenteil, um etwas Neues anzufangen. Und dann zitiert sie wieder diesen Augustinus-Satz, den ich schon zitiert habe. Ne? dass sie das aber aufnimmt. Dass der Mensch der ist, der was Neues macht. Ein Versprechen geben ist etwas Neues, mit der ich was begründe. Und deswegen gehören hier Glaube und Hoffnung hin. Und da räumt sie ein, dass davon die Griechen nicht viel wussten. Weder vom Glauben noch von der Hoffnung. Das ist tatsächlich biblisch-christliche Tradition, dass das hier hineinkommt und sagt, und das beruht auf unserer Natalität, wie sie dann auch sagt. Also im Deutschen haben wir Gebürtigkeit, das ist auf Lateinisch dann Natalität. Nicht Mortalität, Sterblichkeit, sondern Natalität, geboren werden können. Und das beruht ja nun tatsächlich auf der frohen Botschaft, dass uns ein Kind geboren ist. Das ist das, was da nochmal gefeiert wird. Ja, jetzt die Zeit ist rum und jetzt mache ich, also dann, wenn wir wieder anfangen, wann ist das eigentlich? Ich kann es ja nachgucken, das steht hier alles irgendwo aufgeschrieben. Hier muss ich umblättern. Das erste Mal bin ich wieder da am 11. April. 11. April. Dann, ich will eigentlich im Sommersemester zwei jüdische Denker, also nachdem ja Hannah Arendt jetzt schon auch jemand war, eine, wo auch nochmal das andere, der Glaube auch eine Rolle mitspielt. Das eine ist Franz Rosenzweig und das andere ist Immanuel Levinas, der ganz früher schon mal vorkam, aber dass ich den hier nochmal aufnehmen möchte. Aber ehe wir das machen, beim nächsten Mal setzen wir einfach noch fort mit der Hannah Arendt und da wäre der nächste Abschnitt jetzt Freiheit und Liebe, wo wir das nochmal aufnehmen müssen und fortführen. Es ist ein Abschnitt, den wir schon haben. Ich dachte auch, dass ich wahrscheinlich bis dorthin komme heute. Das weiß man ja vorher nicht genau, wie wir diskutieren oder so. Bis dorthin und dann würden wir da weitermachen. Nein, jetzt, das war das letzte Mal. Das Semester ist jetzt rum. Ich komme zwar am nächsten Anfang, also am Dienstag bin ich schon wieder hier, weil ich nämlich ein Magisterexamen mit abzunehmen habe. Aber für Vorlesungen ist Schluss. Das ist heute der letzte Vorlesungstag. Ne? Sodass dann eben das Sommersemester kommt und ich setze das fort im Lerngespräch mit großen Lehrern. Wie gesagt, erstmal noch fertig machen die Hannah Arendt, wer eben da mag, und dann danach eben Rosenzweig und Levinas. So wird es dann stets im Vorlesungsverzeichnis dann drin, wenn es das gibt. Ne? Ich danke Ihnen sehr für Ihr Mitmachen.